Gately träumt. Er sitzt mit der Ennethaus-Insassin Joelle van Dyne in einem Südstaaten-Motel, auf dessen autoritärem Restaurantschild einfach nur Eat steht. Im Süden der USA, im brutal heißen Hochsommer. Das Blattwerk vor dem kaputten Fliegengitter des Zimmers ist von verdorrten Kaki, die Luft friert vor Hitze, der Deckenventilator dreht sich im Gebrauchstempo. Das Bett ist ein pompöses Himmelbett, groß und weich, die Decke genobbt und Gately liegt mit seiner brennenden Seite auf dem Rücken, während der Neuzugang Joelle van Dyck den Schleier ein Stück anhebt, um ihm den Schweiß von den Lidern und Schläfen zu lecken. Wobei sie ihm im Flüsterton, der den Schleier bauscht und ihm Luft zufächelt, einen fast letal lustvollen Nachmittag verspricht und sich dann langsam am Fuß des alten großen Betts auszieht. Ihre schweißfeuchte, lockere Leichtkleidung auf dem bloßen Boden schweben lässt und einen unglaublichen Frauenkörper
entblößt. Einen unmenschlichen Körper. Ein Körper, wie Gately ihn noch nie ohne Heftklammer im Bauchnabel gesehen hat. Ein Körper wie ein Hauptgewinn bei einer Tombola. Auf dem Himmelbett wächst gewissermaßen ein fünfter Pfosten. Und die Höhe dieses aus seinem langen Winterschlaf erwachten Pfostens verdeckt die Gestalt des nackten Neuzugangs. Als sie den pulsierenden Schatten umrundet, zu ihm kommt, das Gesicht ihres unmenschlichen Körpers ganz nah an seines legt, nimmt sie den Schleier ab, und oben, auf diesem zum Sterben schönen Körper, thront das entschleierte historische Abbild des beschissenen Winston Churchill, komplett mit Zigarre, Hängebacken und grimmiger Bulldoggenmiene. Die Scheußlichkeit des Schocks lässt den Rest von Gately's Körper erstarren. Der Schmerz weckt ihn und er fährt hoch, was die nächste Schmerzexplosion auslöst, sodass er fast wieder das Bewusstsein verliert und mit verdrehten Augen und aufgerissenem Mund daliegt. Gately hat auch keine Macht über die Erinnerung an die ältere Lady, die ihre Nachbarin gewesen war, als seine Mutter und er mit dem MP Tisch und Bett geteilt hatten. Eine Mrs. Wade. Einen Mr. Wade gab es nicht. Das verschmierte Fenster der leeren kleinen Garage, in der der MP seine Gewichte aufbewahrte, ging direkt auf den zugewucherten und vernachlässigten Garten hinaus, den Mrs. Wade im schmalen Streifen zwischen den beiden Häusern wachsen ließ. Ihr Haus war, sagen wir, gleichgültig instand gehalten worden. Im Vergleich zu ihrem Haus sah das der Gatelys aus wie der Thai. An Mrs. Wade war etwas faul. Keiner von den Eltern sagte je etwas Genaues. Aber keins von den Kindern durfte vor ihrem Haus spielen oder an Halloween bei ihr klingeln. Gately bekam nie genau raus, was an ihr nicht stimmen sollte, aber im Unbewussten der ganzen kleinen Nachbarschaft hallte etwas Grässliches über Mrs. Wade nach. Größere Kinder fuhren abends über ihren Rasen und schrien Sachen, die Gately nie ganz verstand. Die kleineren Kinder glaubten, das Geheimnis herausgefunden zu haben. Sie waren ziemlich sicher, dass Mrs. Wade eine Hexe war. Natürlich sah sie ein bisschen hexenmäßig aus, aber wer über 50 tat das nicht? Das große Ding aber war, dass sie Weckgläser mit selbst eingewecktem Zeug in ihrer kleinen Garage aufbewahrte. braungrünes, klebriges, namenloses, vegetoides Zeug in Mayonnaisegläsern mit rostigen Deckeln und Staubbärten auf Stahlregal. Die kleineren Kinder schlichen hinein, zerbrachen ein paar.
Gläser stahlen eines und rannten in Todesangst davon, um es woanders zu zerbrechen und wieder wegzurennen. Sie forderten sich gegenseitig heraus, mit ihren Fahrrädern in winzigen Diagonalen über den Rand ihres Rasens zu fahren. Sie erzählten sich gegenseitig Geschichten. Sie hätten gesehen, wie Mrs. Wade mit einem spitzen Hut vermisste Kinder, deren Gesichter auf Milchkartons abgebildet waren, gebraten und den Bratensaft in Weggläser gegossen habe. Ein paar von den größeren kleinen Kindern hatten es sogar mit dem Uraltscherz probiert, eine Papiertüte mit Hundekot auf ihre Treppe zu legen und anzuzünden. Irgendwie war es für Mrs. Wade strafverschärfend, dass sie sich nie beschwerte. Sie verließ kaum je das Haus. Mrs. Gately rückte nie damit heraus, was an Mrs. Wade nicht stimmen sollte, untersagte es Don aber kategorisch, bei ihr irgendwelchen Scheiß zu bauen. Als hätte Mrs. Gately es je geschafft, ein Verbot quasi auch durchzusetzen. Gately baute nie Scheiß mit Mrs. Wades Wegglasvorräten, radelte nie über ihren Rasen und beteiligte sich auch nicht groß an den Hexengeschichten, denn wer wusste schon Hexen fürchten und verachten, wenn man den guten alten MP am eigenen Küchentisch sitzen hatte. Angst hatte er trotzdem vor ihr. Als er Mrs. Gately eines Abends den Schlägen des MP überlassen hatte und Gewichte stemmen gegangen war, hatte er ihre Kniepauken hinter dem verschmierten Garagenfenster gesehen und aufgeschrien, und die Stange vom Bankdrücken wäre ihm fast auf den Adamsapfel gefallen. Aber auf der langen Durststrecke einer reizarmen Kindheit am North Shore hatte er nach und nach eine Art Beziehung zu Mrs. Wade aufgebaut. Nicht, dass er sie richtig gemocht hätte. Sie war nicht gerade der Typ liebenswertes, aber verkanntes spätes Mädchen. Er rannte nicht gerade zu ihrem baufälligen Haus, um sich ihrer anzuvertrauen oder sich mit ihr anzufreunden. Aber ein paar Mal war er doch unter Umständen, die er vergessen hat, hinübergegangen, hat in ihrer Küche gesessen und mit ihr konnektiert. Sie war helle Mrs. Wade, anscheinend auch Kontinent, und nirgends war ein spitzer Hut zu sehen, aber es roch schlecht in ihrem Haus. Und Mrs. Wade selbst hatte geschwollene, krampfadrige Knöchel und so weiße Spuren eingetrockneter Schmiere in den Mundwinkeln. Rund 1 Million Zeitungen lang aufgestapelt in der Küche und verschimmelten. Und die alte Dame strahlte einfach diese Mischung aus unannehmlich und verletzlich aus, bei der man einen Menschen immer grausam behandeln
will. Gately behandelte sie nie grausam, aber es wäre auch zu viel gesagt, dass er sie gemocht hätte oder so. Die paar Mal, wo er hinübergegangen war, hatte der MP gerade Suppe eingedost und seine Mutter hatte das Bewusstsein in Erbrochenem verloren, dass jemand anders aufwischen sollte, und wahrscheinlich wollte er seine Kinderwut ausagieren, indem er etwas tat, was seine Mutter ihm auf lächerliche Weise verboten hatte. Er aß nicht viel von dem, was Mrs. Wade ihm anbot. Sie bot ihm nie klebrige Substanz aus einem Wegglas an. Seine Erinnerungen an ihre Gesprächsthemen sind unspezifisch. Sie hängte sich schließlich auf, Mrs. Wade. Wie in dekorierte sich die Karte um. Und weil es schon Herbst und kühl war, wurde sie wochenlang nicht gefunden. Es war nicht Gately, der sie fand. Ein Zählerableser fand sie ein paar Wochen nach Gatelys 8. oder 9. Geburtstag. Der lag zufällig in derselben Woche wie die Geburtstage mehrerer anderer Kinder in der Nachbarschaft. Gately feierte dann meistens bei den anderen Kindern, die eine richtige Geburtstagsparty bekamen. Partyhüte und Twister, X-Men-Videos, Kuchen auf Papptellern und so weiter. Ein paar Mal war Mrs. Gately nüchtern genug, um mitzukommen. Im Rückblick erkennt er unwillkürlich, dass die Eltern der anderen Kinder ihn aus Mitleid mitfeiern ließen. Und er erinnert sich, wie bei einem dieser Geburtstagsfeste bei nüchternen Nachbarn, das teilweise seinem 8. oder 9. Geburtstag galt, Mrs. Wade ihr Haus verlassen bei den nüchternen Nachbarn an der Tür geklingelt und einen Kuchen gebracht hatte, zum Geburtstag, als gut nachbarschaftliche Gäste. Bei einer der Konnexionen an ihrem Küchentisch hatte Gately alles über die jährliche Massenparty ausgeplaudert. Der Kuchen war uneben und neigte sich zu einer Seite, aber er war aus Bitterschokolade mit 4 Namen in Schreibschrift verziert und sichtlich liebevoll zubereitet worden. Mrs. Wade hatte Gately die Blamage erspart, nur seinen Namen auf den Kuchen zu schreiben, als wäre der nur für ihn. Aber er war nur für ihn. Gately wusste, dass Mrs. Wade sich die Kuchenzutaten vom Munde abgespart hatte. Er wusste, dass sie wie ein Schlot rauchte und die Zigaretten wochenlang aufgegeben hatte, weil sie für etwas sparte. Wofür, hatte sie ihm nicht verraten und mit ihren Gruselaugen zu zwinkern versucht, als sie es nicht sagen wollte. Er hatte aber das Mayonnaiseglas mit den Vierteldollarmünzen auf einem Zeitungsstapel gesehen, mit sich gekämpft, ob er es abstauben solle, und gewonnen. Als die
Partymom den Kuchen hereinbrachte, steckten darin aber nur etwa 9 Kerzen. Und ein paar von den Geburtstagskindern wurden schon 12 oder so. Und das war der Hinweis darauf, für wen der Kuchen eigentlich war. Die Partymom hatte den Kuchen an der Tür entgegengenommen und sich bedankt. Mrs. Wade aber nicht ins Haus gebeten. Gately hatte in der Garage gerade Twister gespielt und mit ansehen können, wie Mrs. Wade über die Straße nach Hause zurückgegangen war. Langsam, aber schnurgeradeaus, würdevoll und aufrecht. Ein paar Kinder gingen zur Garagentür und spähten hinaus. Mrs. Wade wurde nur selten von ihrem Haus gesehen und nie außerhalb ihres Grundstücks. Die nüchterne Mom brachte den Kuchen in die Garage und sagte, das sei eine nette Geste von Mrs. Wade von gegenüber. Aber niemand durfte ein Stück von dem Kuchen essen oder ihm auch nur so nahe kommen, um die 9 Kerzen auszublasen. Die Kerzen passten nicht alle zusammen. Sie brannten so weit herab, dass man die verbrannte Glasur riechen konnte, bevor sie ausgingen. Der schiefe Kuchen stand allein in einer Ecke der sauberen Garage. Gately widersetzte sich weder der nüchternen Mom noch den anderen Kindern, indem er ein Stück von dem Kuchen aß. Er näherte sich ihm nicht einmal. Er beteiligte sich nicht an den herrlichen, geflüsterten Auseinandersetzungen darüber, was für Arzneimittel oder Kinderbratenreste wohl in dem Kuchen wären. Stand aber auch nicht auf und stellte den Vergiftungsversuch in Frage. Vor dem Höhepunkt der Geburtstagsfeier, als die Kinder die Geschenke bekommen hatten, diese öffneten, hatte die nüchterne Mom, die sich gerade unbeobachtet glaubte, den Kuchen in die Küche mitgenommen und in den Mülleimer geworfen. Gately weiß noch, dass der Kuchen verkehrt herum gelandet sein musste, denn die unglasierte Seite zeigte nach oben, als er in die Küche schlich und einen Blick in den Mülleimer riskierte. Mrs. Wade war wieder in ihrem Haus verschwunden, lange bevor die Mom den Kuchen weggeworfen hatte. Sie konnte unmöglich gesehen haben, wie die Mom den unangetasteten Kuchen ins Haus zurückgebracht hatte. Einige Tage darauf hatte Gately in einem Store 24 ein paar Päckchen Benson & Hedges 100 abgestaubt und bei Mrs. Wade in den Briefkasten gesteckt, der schon von Postwurfsendungen und Rechnungen der Versorgungsbetriebe überquoll. Manchmal klingelte er, bekam sie aber nie zu Gesicht. Ihre Türglocke gab ein Summen von sich, kein Läuten.
Erinnert er sich. Gefunden wurde sie etliche Wochen später von einem frustrierten Zählerableser. Die Umstände ihres Todes und ihrer Entdeckung wurden bei den kleineren Kindern zu einem dunklen Mythos. Gately war nicht masochistisch genug veranlagt, um zu glauben, die Tatsache, dass der Kuchen ungegessen in den Müll gewandert war, könne etwas damit zu tun haben, dass Mrs. Wade sich aufgehängt hatte. Jeder hat seine eigenen Probleme, hatte Mrs. Gately ihm erklärt, und das hatte er schon damals einsehen können. Er trauerte auch nicht gerade um Mrs. Wade oder vermisste sie. Nein, viele Jahre danach dachte er überhaupt nicht mehr an sie. Was es irgendwie schlimmer macht, ist, dass sich sein nächster, noch unangenehmerer Schmerz- und Fiebertraum von Joelle van Dyne unverkennbar und unvermeidlich in Mrs. Wades Küche abspielt. Mit allen Einzelheiten bis hin zu den getrockneten Insekten im Deckenlampenschirm, den randvollen Aschenbechern, dem Säulendiagramm der aufgestapelten Globes, dem unerträglich arrhythmischen Tröpfeln des Wasserhahns der Küchenspüle und dem Mief, eine Mischung aus Schimmel und verfaultem Obst. Gately sitzt auf dem Küchenstuhl mit Leiterlehne, auf dem er damals immer gesessen hatte. Dem mit der einen zerbrochenen Sprosse. Und Mrs. Wade sitzt ihm gegenüber, sitzt auf dem Ding, das für ihn als Kind ein seltsam großer rosa Donut gewesen war, weil er noch nie ein Hämorrhoidenkissen gesehen hatte. Nur reichen Gately's Füße im Traum bis auf die feuchtkalten Küchenfliesen und Mrs. Wade wird von Joelle van Dee gespielt, der Hausinsassin von der LARVE, die jetzt aber keinen Schleier und mehr noch keine Kleider trägt. Das heißt, sie ist splitternackt, atemberaubend, mit demselben unglaublichen Körper wie in dem anderen Traum. Nur hat sie diesmal das Gesicht nicht eines hängbackigen britischen Premierministers, sondern eines weiblichen Engels. Weniger sexy als engelhaft, als hätte sich das Licht der ganzen Welt verdichtet und Gesichtsform angenommen. Oder so. Es erinnert Gately an jemanden, Joelles Gesicht aber kann es ums Verrecken nicht einordnen. Und das nicht wegen der Ablenkung durch den unmenschlich atemberaubenden Nackedei darunter, denn der Traum ist kein Sextraum, sondern in diesem Traum ist Mrs. Wade, die Joelle ist, der Tod. Der personifizierte Tod. Der Tod in Menschengestalt. Niemand steht auf und spricht es laut aus. Es ist die normalste Sache von der Welt. Gately sitzt in dieser deprimierenden Küche und konnektiert mit dem Tod.
Der Tod erklärt, dass der Tod einem immer wieder passiert. Man hat viele Leben und am Ende jedes einzelnen Lebens, heißt das, steht eine Frau, die einen tötet und damit wird man ins nächste Leben ausgewildert. Gately ist nicht ganz klar, ob das quasi ein Monolog ist oder ob er Fragen stellt, die sie wie bei einem Quiz beantwortet. Der Tod sagt, diese Frau, die einen tötet, ist im nächsten Leben immer die Mutter. So läuft das. Wusste er das nicht? Alle Welt scheint das im Traum zu wissen, nur Gately nicht. Als hätte er gefehlt, als das in der Schule dran gewesen war. Und jetzt muss der Tod hier splitternackt und engelhaft dasitzen und es ihm ganz geduldig erklären, als säße er im Leseförderunterricht der Highschool von Berkeley. Der Tod sagt, die Frau, die einen bewusst oder unbewusst töte, sei immer jemand, den man liebe. Und im nächsten Leben sei sie immer die Mutter. Deshalb würden Mütter auch immer so zwanghaft lieben und sich solche Mühe geben, egal mit welchen eigenen Nöten, Problemen oder Süchten sie zu kämpfen hätten. Deshalb würden sie das Wohlergehen ihres Kindes über das eigene stellen. Und deshalb hätte ihre Mütterliebe immer so einen leichten Hauch von Selbstsucht. Sie versuchten, einen Mord wieder gut zu machen, an den sich niemand richtig erinnern könne, außer vielleicht in Träumen. Während der Tod den Tod erklärt, versteht Gately wirklich bedeutendes, verschwommenes Zeug immer besser. Aber je mehr er versteht, desto trauriger wird er. Und Und je trauriger er wird, desto unscharfer und wabbeliger wird seine Vision der Todesjölle, die da nackt auf dem rosa Plastikring sitzt. Und gegen Ende ist es, als sähe er sie durch eine Art Lichtwolke, einen milchigen Filter, der dieselbe wabbelige Verschwommenheit verursacht, mit der ein Baby ein Elterngesicht sieht, das sich über ein Gitterbettchen beugt, und er muss so sehr weinen, dass ihm die Brust wehtut und bittet den Tod, ihn freizulassen und seine Mutter zu werden. Und Jöll schüttelt wieder den herrlich unscharfen Kopf oder nickt und sagt,